Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Hey Leute, herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Ich habe einen Kaffee, ich habe ein Buch, ich habe einen Lars. Was fehlt mir noch?
Wunderschönen guten Morgen. Was fehlt dir noch? Luft und Liebe und Laune?
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr fehlt mir noch.
Ah, guck mal, die sind doch aber bestimmt auch da. Hm. Schlürf.
Haben in der letzten Woche, ich bin mal direkt voll rein hier, haben in der letzten Woche ein Zitat gefunden. Also ich habe das gefunden, in den Podcast geworfen. Es hat ein bisschen Reaktionen gegeben und ich habe das vorher noch nie gehört. Das ging anderen auch so, obwohl das von jemandem ist, den wir wahrscheinlich alle kennen. Deswegen mag ich das nochmal zum Einstieg vorlesen. Ich habe das Licht erfasst. Ich habe seinen Flug angehalten. Das ist Louis Jacques Ich kann den mal nicht aussprechen, ne? Daguerre. Das ist der, den ihr alle nicht aussprechen könnt. Jean-Jacques. Die Daguerreotopie. Ich bin der Totale. Wir reden da jetzt nicht viel drüber. Ihr wisst aber, wen ich meine. Ich finde den Satz total schön, weil er aus der ersten Zeit der Fotografie ist. Der ist von 1839. Ich habe das Licht erfasst und seinen Flug angehalten. Mega Satz, macht ganz viel mit mir im Kopf und ich glaube, das ist ein ganz schöner Einstieg, uns mal mit der Zeitreise zu beschäftigen, die die Fotografie hingelegt hat. Wir haben dieses Jahr 200 Jahre Fotografie. Ich habe hier so ein lustiges Buch, die Geschichte der Fotografie, und jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, merke ich, wie unfassbar spannend das ist und wie unbesprechbar das ist, zumindest für uns, daraus jetzt irgendwie einen konkreten zeitlichen Faden zu bauen irgendwie, aber ja. Ich empfehle euch das Buch, der Lars packt es in die Shownotes, nicht weil ich damit was verdienen würde, sondern weil es einfach echt gut und schön durchzulesen ist. Aber im Klappentext steht schon, dieser opulent bebilderte Band, das zeigt schon alles, das ist nichts für ein Podcast-Format, aber wir sprechen mal über 200 Jahre Fotografie, Kaffeetisch-Style.
Ja, also es passt ja auch so ein bisschen in die Sendung vom letzten Mittwoch, finde ich, wo es ja quasi auch um KI ging und um Bildgenerierung und wir uns ja in der Folge irgendwie, wahrscheinlich jetzt nicht hundertprozentig so, aber auch die Frage gestellt haben, warum fotografieren wir eigentlich? Was will ich mit der Fotografie eigentlich aussagen? Was bringt mir das? Warum stelle ich mich an eine Tankstelle, warte auf den Truck und schmier Vaseline auf dem Filter, um ein Bild zu machen? Und was steckt so dahinter? Warum fotografiere ich bestimmte Dinge? Und ich habe auch so ein Buch, Geschichte der Fotografie vom Taschenverlag. Gibt es auch diverse andere Camera Work und was es da nicht alles gibt. Aber da werden ja, also finde ich immer ganz wichtig, ja auch eher Menschen und Dinge beschrieben und weniger so die Technik. So,
weil ja,
ich
immer denke,
Ja, 200 Jahre Fotografie, klar, man kann jetzt technisch reingehen und sagen, okay, wir haben jetzt das Großformat, dann kommt das Mittelformat, das Kleinbild und dann verändert sich auch die Fotografie. Aber das sind ja so diese technischen Gegebenheiten, die Fotografie verändern, aber so dieses Ursprüngliche. Warum mache ich das eigentlich und was fotografiere ich? Und da mal zu überlegen, ob es da vielleicht irgendwie Dinge gibt, die sich gar nicht so richtig verändert haben, also die vielleicht gleich geblieben sind.
Ich glaube, dass die Dinge, die du gerade anteaserst, die sind, die sich am meisten verändert haben tatsächlich. Ich weiß, worauf
die Technik hat sich sehr verändert.
Nein. Ja. Auch ich glaube, dass du auf dem Holzweg bist, schon direkt zu Beginn. Aber das mag ich ja so, wenn wir hier so Holzwege haben. Ja, vielleicht ist auch mein Weg ein Holzweg, kann sein. Aber eine richtige Konsistenz haben wir gar nicht, finde ich. Also ich finde genau das Gegenteil. Ich weiß, wo du hin möchtest und ich glaube, dass wir am Ende auch dahin kommen. Aber ich glaube nicht auf dem Weg der Konsistenz oder der Konstante oder so, weil die Fotografie mittendrin, ich habe noch ein Zitat. Die Kamera ist für mich ein Skizzenblob, ein Unmittelbarkeitsgerät und der Meister des Augenblicks. Von Bresson natürlich. Das war schon so in der Mitte zwischen dem ersten Foto und heute. Da kommen wir dann. Wenn wir da einsetzen würden, bin ich voll bei dir. Wenn wir mit Bresson und Co. einsetzen würden, dann hätten wir zumindest die sanfte Wegrichtung, in der wir sagen könnten, ist der Moment wichtig und so weiter und so fort. Aber wenn wir nur 5 Seiten zurückblättern. Pass auf, 200 Jahre heißt ja 1826. Jetzt muss ich selber nachgucken, welches von den viel diskutierten Fotos denn 1826 entstanden ist.
Und das ist mit dem Schornstein, ne?
Auf der Asphalt. Hier dieser Innenhof.
Wo ist er denn? Genau.
Hier. Genau. Wie heißt das Foto? Blick aus dem Arbeitszimmer von Le Gras. Ja. Von Nietzsche. 1826. Entstand eine 8-stündige Belichtung. Der Blick aus eines Fensters. Ich glaube, an der Wand irgendwie, ne? An der Wandbemalung oder so.
Mit einer Kamera Obscura auf eine Lavendelöl bestrichene Naturasphaltplatte.
Genau, die Kamera Obscura war ja aber quasi eigentlich ein Fenster. Also, das ist ja alles.
Genau.
Wurde lange auch diskutiert, ist das schon ein Foto? Mit Blick auf Kameratechnik wurde dieses Foto nämlich lange Jahre ausgenommen und gar nicht als Foto anerkannt. Und dann waren wir plötzlich bei Daguerre und so. Dann war es nämlich lange Jahre, war das erste Foto offiziell der Boulevard du Temple Paris. Was auch total faszinierend ist. Ich empfehle dieses Buch. Das heißt, die Geschichte der Fotografie in über 1500 Bildern von Tom Enk. Gibt es inzwischen noch eine neuere Version. Da steht nur Fotografie auf dem Einband. Diese Zeit von Nietzsche, aber auch von Daguerre und so, da warst du ein Außerirdischer, wenn du überhaupt ein Foto erstellen konntest. Da war das Motiv fast egal. Das Erstellen einer Fotografie war bereits die große Kunst. Und wenn wir uns damit mal auseinandersetzen, wir können mal hier, liebe Grüße zum Beispiel an den Erik Schlicksbier, der sich mit alten Fototechniken beschäftigt hat und dann viele andere, die das tun. Wenn man mal sieht, welch exorbitanter Aufwand allein in der Entwicklung oder eigentlich auch schon in der Entstehung und Entwicklung und in dem Handeln von diesen Dingen und so besteht, wenn man bedenkt, dass mobile Fotografinnen und Fotografen, wahrscheinlich in der Zeit eher Fotografen, Kutschwagen dabei hatten, um irgendwie klarzukommen, um ein Bild zu machen, was minutenlang belichtet wurde und so, dann war es sehr lange so, dass der Moment und die Romantik überhaupt keinen Raum hatten. Die hat man dann vielleicht irgendwann reingelegt und dann kamen die Ersten, die es versucht haben und das ist im Leben immer irgendwie ein Teil des Ganzen. Mhm. Ich glaube aber, dass unser Warum sich schon mit den Jahren immer mal wieder durch die Technik verändert hat und wir vielleicht auch manchmal heute mit der Technik, die zu der Zeit dieses nicht erlaubt hat, versuchen, das da rein zu projizieren. Es gibt sicherlich auch Versuche von damals, die aber ganz anders waren als die von heute. Also wenn du damals ein emotionales Porträt gemacht hast, dann war das ein ganz, ganz, ganz anderer Aufwand. Das war mal mit einem Backslash auf die letzte Folge, auf die letzte Mittwochsfolge. Das war mal was ganz anderes als mühelose Exzellenz. Ja, das war. Und ich glaube, dass deswegen die Technik unfassbar wichtig ist. Also wer heute immer sagt, Technik ist mir nicht so wichtig, da geht es dann hoffentlich nur darum, dass man, dass einem egal ist, ob man in der Sony oder was auch immer fotografiert. Also ein Grundverständnis finde ich schon nicht unwichtig.
Also klar, es ist deutlich einfacher geworden, ein Foto zu machen. Ja, ich meine, gerade wenn so eine neue Technik irgendwie, also Technik im Sinne von Fotografie überhaupt erfunden wird, dann ist das natürlich was für Experten. Das ist was für wirklich Einzelpersonen, für Nerds, die sich da reindenken. Und so diese gesellschaftliche Repräsentanz entwickelte sich ja über die Jahre hinweg. So, und ich meine, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass die Fotografie am Anfang so wirklich dieses reale Abbild das Abbild der Realität als solches verstanden wurde, weil im Gegensatz zur Malerei, da hast du halt nicht mal schnell was dazugemalt oder was weggemalt oder irgendwie die Körpergröße der porträtierten Person vergrößert, sondern du hast einfach das fotografiert, was da ist. So, das war wirklich so dieses Abbilden von Realität. Das hat sich ja auch verändert. Wir bilden ja ganz oft nicht mehr die Realität ab, sondern das Verständnis ist ja schon in die Richtung gewandert, so Perspektive, Bildausschnitt, Zeitpunkt der Aufnahme ist ja auch was sehr Subjektives und verändert natürlich ein Bild oder die Wahrnehmung dessen. So, da hat sich, glaube ich, in der Interpretation und im Verständnis, was drauf ist und wie das alles auch philosophisch und wie auch immer gesehen werden kann, viel verändert. Aber so, als die Technik dann quasi da war und man so ein bisschen erfasst hat, was man damit alles machen kann, glaube ich schon, dass da auch viel dabei war, so im Sinne von, ich will ein Foto machen, um Erinnerungen zu behalten.
Das kam gerade mit dem Kleinbildfilm, genau, oder mit den ersten Agfa Klack oder wie sie nicht alle hießen.
Genau, genau. Aber auch mit dem Großformat. Ich meine, die Reisefotografen sind ja auch von einem Bauernhof zum nächsten gefahren, um Fotos zu machen, wo die ganze Familie drauf war.
Dass das man stimmt. Dann
etwas hatte, wo sich die Familie dann dran erinnern konnte, guck mal, das war natürlich war das spektakulär, weil es gab es vorher noch nicht. Du warst was Besonderes, wenn du eine Fotografie von dir hattest. Aber im Endeffekt war das ja für diese Familie Erinnerung.
Genau.
Fünf Jahre später hast du es angeguckt.
Genau, genau. Da bin ich voll bei dir. Ich war jetzt mehr so bei dem, wir haben davor auch schon drüber gesprochen, vielleicht habe ich das damit draufgelegt, bei dem etwas emotionaleren Ansatz. Also bei dem, warum fotografieren wir so ein bisschen bei dem, was wir auch rausseziert haben letzte Woche als unsere Fotografie. Ja. Das lässt sich da, glaube ich, nicht drauflegen. Das ist zu detailliert und auch in der Zeit nicht, in der Zeit so intensiv nicht umlenkbar. Was du womit du natürlich recht hast, dass jede Fotografie das Abbild der realen Welt war und das war ja vorher nicht möglich. Also vorher konnten wir mit unseren Augen sehen und der größte Künstler war unser Auge und unser Gehirn, wenn wir es real oder das größte Messfeld, wenn wir es real haben wollten, mussten wir es uns anschauen und plötzlich konnten wir etwas, was auf der Zeitschiene immer nur bewegt war, weil es unser Leben war, anhalten und sehen. Und es war keine Malerei. Und das war faszinierend. Ne? In den ersten Phasen der Malerei, by the way, war auch jeder ein Künstler, der eine Farbe erstellen konnte. Und dann hast du drei Pinsel gemalt, schau dir die ersten Höhlenmalereien an. Teilweise haben wir Strichmännchen in einer Zeit, wo theoretisch große Kunst möglich gewesen wäre, kognitiv, und wo es das auch gab, also parallel quasi. Ne? Da war es aber auch schon besonders, wenn du überhaupt in der Lage warst, die Farbe so herzustellen, dass sie auch hält. Und heute gehen wir zu Nanunana und zu Action oder so und kaufen für 9,90 Euro das Leinwandölfarben so und so Set und haben alles dabei. Also das sind, glaube ich, die Arten der Veränderungen. Was gleich bleibt, und jetzt kommt mir gerade ein total schöner Gedanke, was noch gleicher werden wird, ist das Abbild der Gesellschaft oder das Abbild von dem, was ich gesehen habe. Das finde ich hochinteressant, weil damals hat jemand ein Abbild von etwas erschaffen, wo man gedacht hat, das gibt's doch gar nicht. Das bin ja ich. Das ist ja viel detaillierter als die Malerei und so weiter und so fort. Und über die Jahre ist dieses Abbildding so ein bisschen verschwommen, weil es so normal war. Überall gibt es Fotos, Millionen von Fotos sind unterwegs und die sind auch alle irgendwie verändert und keine Ahnung. Und irgendwie ist es normal geworden, ein Abbild der Realität zu haben. Umso mehr wir, auch das haben wir letzte Woche besprochen, in zum Beispiel so kleinen Nachrichtenportalen und bei Firmen und so, plötzlich die News bekommen im KI-Bild. Wir kommen wieder dahin, würde ich fast behaupten wollen, dass genau das das Besondere ist. Dass wir ein absolutes Abbild der Realität haben. Dass wir nicht die Dame, die wir letzte Woche gepostet haben, die ich nebenbei in unter einer Minute generiert habe, sehen, sondern dass wir, wenn wir wissen, da macht jemand Fotografie, kommt dahin und durchläuft den fotografischen Prozess, das bin ich. Das ist nicht das idealisierte Ich, was so oft schon für so viel Schmerzen gesorgt hat. Wir sehen Menschen, die sich zu Tode idealisieren, weil sie nichts mehr essen oder weil sie sich KI verändern oder Bearbeitungsverändern oder was auch immer tun und wollen Size Zero und stellen gar nicht fest, dass unser Gegenüber das in der Regel gar nicht will und puffern uns selber über den Vergleich in eine völlig seelenlose Welt, die mit uns gar nichts mehr zu tun hat. Das sind ganz schwarz gemalt viele Realitäten, die so mit den Jahren entstanden sind und mit der Fotografie sehen wir wieder ein klares Abbild und können vielleicht dafür wieder so ein bisschen wie beim Body Positive Ding, wenn ich jetzt mal vom fotografierten Körper ausgehe, eine wirkliche Liebe und Verbindung zu uns selber schaffen. Also das hat die Fotografie immer schon gekonnt, war jetzt ein bisschen verwässert. Umso mehr die KI reinströmen wird, ist mein Gefühl schon heute, ist eine wirkliche Fotografie ein wirklicher Wert. Die ist nicht so spektakulär, aber sie ist echt.
Ich meine, der Trend geht ja schon eine Weile, also gerade wo es dann darum ging, Photoshop und das und hier und Ebenentechnik und sowas, wo sie alle gesagt haben, Mensch, das sind ja hier schön gemachte Personen, das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Gerade das Verflüssigen Werkzeuge im Photoshop damals, wo du dann plötzlich eine perfekte Figur hattest und eigentlich dachte so, naja, mit echt hat das nichts mehr zu tun. Und ich meine, der Trend ist jetzt mit KI natürlich noch deutlich extremer. Und ich glaube, dadurch fällt das natürlich auch noch viel mehr auf, dass es halt nichts mit Realität zu tun hat. Aber dadurch, dass es vielleicht auch so allgegenwärtig ist, ist es dann auch wieder schwer, so dass das vielleicht auch wirklich zu akzeptieren oder das bewusst wahrzunehmen, dass es halt mit Realität nichts mehr zu tun hat. Aber
naja.
Die Frage ist halt wirklich, ich meine, früher war es so, man hat das gemacht, um Erinnerung zu haben, also würde ich jetzt mal sagen, oder man hat einfach auch das gemacht, um zu dokumentieren, was da ist. Ich weiß nicht, irgendein König hat irgendwie seine Ländereien fotografieren lassen, damit er überhaupt erst mal sieht, was er alles so hat. Mhm. So, also das hatte ja auch so eine Gründe, sowas mal zu sehen. Oder natürlich diese Reisefotografen, die irgendwo hingefahren sind, wo vor ihnen noch keiner war, um einfach diese Bilder, andere Kulturen einfach mitzubringen und da vielleicht auch aufzuklären. Also wirklich den Leuten die Realität aus anderen Bereichen der Welt irgendwie näher zu bringen. Das ist es ja ganz oft nicht mehr, wenn wir Fotos machen, wenn du dir Instagram anguckst. Da geht es ja um das, wie wirke ich besser und nicht wie bin ich.
Ja.
Ich glaube, da hat sich schon viel verändert.
Warte kurz, das Geräusch im Hintergrund ist, ich mache mal kein Bier auf meinem Podcast, sondern Bionade. So, das wollte ich dazu sagen. ja und nein. Ich finde, so als Generalurteil funktioniert es halt nicht. Ne? Also es gibt durchaus sehr, sehr viele Fotografie, Fotografinnen und Fotografen, die schon noch ihre Welt fotografieren. Ein bisschen Selbstdarstellung ist immer mit drin, das liegt aber in der Natur der Fotografie, das ist nicht wild, aber ich habe das Gefühl, wir können da wieder mehr hinkommen zu dem, was du gerade beschrieben hast. Also was vielleicht immer schon ein Thema ist in der Fotografie, ist das Erlangen einer gewissen Spürbarkeit. Und damit spielt mir das natürlich schwer in die Karten, weil ich für mich Fotografie ganz oft danach lieben lerne oder auch nicht, wie sehr ich sie spüren kann. Und auch einen leeren Garagenhof mit dem Balle, damit kann ich spüren, wenn er gut gemacht ist. Und diesen Wunsch haben Menschen, glaube ich, schon immer. Und wir sprachen letzte Woche darüber, dass die KI, dass der Mensch, wenn er die KI nutzt, um Bilder zu generieren, häufig übertreibt. Also die ersten Versuche mit Photoshop, wir erinnern uns, das war live in der Foto-Community in den ersten Monaten. Da kam es dann plötzlich dazu, dass immer mehr Menschen nicht ihre analogen Fotos von der Fotopost Foto-CD hochgeladen haben in die Foto-Community, sondern immer mehr kamen mit digitalen Kameras, die unerschwinglich waren damals. Und dann haben wir unsere 4-Megapixel-Bilder da hochgeladen oder 2-Megapixel oder so und dann haben wir Photoshop entdeckt und dann hatten alle Bilder hatten zu viel Sättigung und so, es war alles zu viel. So. Und die KI wird gerade genauso genutzt. Du wirst völlig überworfen mit emotionalen Momenten und findest dich wieder in dem krassesten Kinofilm, ich würde sagen in so einem Trip, habe ich ja nie gemacht, ich kenne es aber von den Erzählungen aus dem Rettungsdienst, wie sich so ein Trip anfühlt. So sieht für mich ein Trip aus irgendwie. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, endlich die vielen Menschen in meinem Umfeld zu fragen, auch im weiteren Umfeld zu fragen, ob ich sie mal fotografieren darf, dann ist das mit einer ganz anderen Wertigkeit versehen, mit jedem KI-Bild, was weiter hochgeladen wird. Also das, was wir damals hatten, so endlich wieder ein Abbild der Realität, das kommt langsam wieder. Und dieser Prozess, jetzt in meinem Fall mit einem manuellen Fokus und einer etwas archaischen Kamera, mich an den Menschen heranzubegeben und diesen im Hier und Jetzt zu fotografieren, das ist nicht nur Achtsamkeit und all diese anderen tollen Nebeneffekte, die mich wahrscheinlich in eine gewisse Entspannung bringen, sondern das ist auch echte Fotografie, das ist ein echtes Abbild und ich erzähle wirklich wieder, wie Cartier-Bresson, jetzt habe ich die Seite zugeschlagen, Unmittelbarkeitsmaschine hat er nicht gesagt, kannst du dich erinnern? Unmittelbarkeitsgerät, das ist ein Gerät aus dem Hier und Jetzt und ich kann einen vielleicht ganz intimen Moment mitnehmen und euch geben, weil wir das als Fotografierter oder Fotografierter und Fotograf entschieden haben und können vielleicht auch den Kontrast nutzen, der entsteht. Auf den ersten Blick, für viele Menschen wird das sein, ja okay, da wird es mehr Emotion drin, voll geil, da hast du viel mehr Effekte und so. Ist immer so. Viele wollen es einfach richtig krass. Aber die, die auf das echte Gefühl stehen, die werden immer bei der Fotografie landen. Und damit haben wir eigentlich was, wo sich so ein Kreis vielleicht sogar schließt. Wenn er einmal zu ist, dann wiederholt er sich immer. Kann ich mir vorstellen. Ja, ist
du jetzt brauchst so ein gewisses Verständnis dafür, was dir diese Momente auch sagen. Also ich meine, das ist ja quasi so, dieses Erinnern heißt ja, ich will irgendwas bewahren. Das heißt ja, ich weiß, dass dort real was passiert ist, was nicht mehr da ist. Also ist ja auch eine gewisse Vergänglichkeit dann auch in diesen Bildern drin. Das ist ja nicht was ich mir ausgedacht habe und jetzt mache ich mal schnell so einen Prompt und dann habe ich da so ein Bild, sondern da waren echte Menschen, da war eine echte Situation und das hat ja schon was Unmittelbares, so was erlebt worden ist, also so ein Teil festgehaltene Geschichte. So, und ich habe letztens so eine spannende Frage gelesen, was versuchen wir eigentlich zu bewahren und warum fotografieren wir Dinge oft erst, wenn wir merken, dass sie sich verändern? Ja, das ist ja auch so ein
Ist das so? Aber ja.
Weiß ich nicht. Denkst du? Also ich habe zum Beispiel Fotos von unserer Wohnung gemacht, nachdem sie neu war, nachdem ich sie verändert hatte. So, um einfach dann auch den Kontrast zu haben.
Guck mal, was eine autobiografische Erzählung ist, ne? Einfach so, nur. Ja, ja, was, ja, ja.
So, oder wenn ich jetzt weiß, Mensch, ich bin jetzt wie in Leipzig, wir sind aus Leipzig weggezogen, der Termin stand fest und ich habe dann angefangen quasi die Gegend zu fotografieren, in der ich jahrelang gewohnt habe. Das hab ich vorher nicht gemacht.
Ach so, wenn sie droht zu gehen quasi, um nochmal eine Erinnerung.
Ja, wenn ja, ich ja. weiß, es verändert sich was.
Erinnerung ist auf jeden Fall, das ist eine konstante Erinnerung, da hast du schon recht. Da ja, habe ich zu früh reingegrätscht, das reine Wort Erinnerung ist eine Konstante, es ist nur eine unterschiedliche Ausprägung, glaube ich einfach.
Weil ich meine, früher warst du nicht in der Lage, einfach mal loszugehen und Streetfotos zu machen und den Bäcker an der Seite und irgendwie so einen Obstverkäufer irgendwie schnell mal zu fotografieren. Du hast dann einfach mit deinem Stativ aufgebaut, mit deiner Großbildkamera, wenn du eine hattest, und hast dann oder hast jemanden beauftragt, das Haus und die Straße zu fotografieren oder irgendwie den Hügel hinter deinem Haus, den du irgendwie aus dem Fenster immer gesehen hast. So. Und heute machst du es halt mit deiner Kamera, mit dem Handy oder wie auch immer und fotografierst quasi die Dinge, die dich irgendwie bewegen, die dich vielleicht, wo du sagst, okay, da will ich mich da später mal dran erinnern oder hier ist der Kleine das erste Mal gelaufen, hier ist das erste Mal Fahrrad gefahren oder so, dass man so eine Orte hat, wo bestimmte ja, Dinge passiert sind im eigenen Leben.
Ja,
die man mitnehmen will.
Und das ist gar nicht so eine neue Entwicklung, ne? Also ich habe jetzt gerade mal kurz hier eine Frage gestellt, die ich mir selber gar nicht beantworten kann. Zwischen 1900 und 1970, 1900, pff, die Agfa-Box, ich habe nach der Agfa-Box gesucht gerade, da ging es 1930 los. Wenn wir mal kurz einen Mini-Zeitstrahl darauf legen, um so ein bisschen dem Gedanken der 200 Jahre Fotografie Herr zu werden und ihn zumindest mal erwähnt zu haben, dann sind wir in den ersten 100 Jahren roundabout völlig im absoluten Expertenbereich unterwegs, wo einfach niemand Privates Großes für die Kette bekommen hat. Jetzt können wir uns über 20 Jahre streiten, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es schon so eine diskutierbare Größe. Und 1900, 1910, 20, 30, ja, 30 fühlt sich für mich logischer an, aber irgendwie so.
Also 1924 kam ja die Urleica.
Das ist Kleinbild, das ist was anderes. Das hat damit nichts zu tun. Ne? Ich bin jetzt bei dem.
Aber Moment, da wurde es ja wieder gesellschaftlich.
Es wurde vorher schon einfacher. Du hast mit der Agfa-Box, die erst 1930 kam, das hat mich gerade irritiert. Kodak Brownie kam 1900 auf den Markt. Das wusste ich nicht. Die habe ich schon mal in der Hand gehabt. So alt ist die. Wow. Jetzt hast du 1900. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Ob das jetzt 1855, 1910, das ist scheißegal. Mhm. Aber so roundabout um die Jahrhundertwende, und zwar nicht um die letzte, sondern um die vorletzte, konntest du Kameras im Fotoladen kaufen, die du mit einem Mittelformatfilm füllen konntest? Den gab es ja schon. Soweit ich weiß, ist die Brownie auch ein Mittelformatfilm. Wenn dem nicht so sein sollte, sorry, spätestens 1930 in der Agfa-Box hattest du einen Mittelformatfilm. So. Also einen Rollfilm, den konntest du kaufen, aufrollen, drauf. Mhm. So, dann hattest du zwar nur so rudimentäre Einstellungen, ich glaube zwei Blenden maximal und so, aber du hattest die Möglichkeit, mal eben ein Abbild zu erschaffen. Du musstest auch kein fotografisches Wissen haben. Das, was du wissen musstest, konnte dir der Fotograf im Fotoladen oder der Verkäufer mal eben erklären. Dann konntest du Abbilder schaffen, wenn du jetzt halbwegs geistig beweglich warst. Selber entwickeln hat zu der Zeit, glaube ich, nicht so viel Sinn gemacht, wenn du so eine Kamera benutzt hast. Also hast du sie abgegeben, entwickeln lassen und hattest dann auch relativ schnell im Vergleich zu den 100 Jahren davor ein Foto. Und da ging das ja dann los mit den eigenen Erinnerungen. Also nicht im Auftrag, sondern plötzlich konnten wir eigene Erinnerungen machen. Und die Agfa-Box hatte ja den Vorteil, war unglaublich günstig. Ne? Also du hast gerade die Leica angesprochen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes, ganz andere Geschichte irgendwie auch. Die hat den Kleinbildfilm so eingeläutet. Ne? Und das ist aber, das war teuer. So, ne? Die Agfa-Box war für jeden zugänglich. Als dann der Kleinbildfilm kam, irgendwie mit der Idee, Kinofilm messen zu können, welche ISO, welche Empfindlichkeit dieser Film hat und damit quasi einen Teil des Kinostreifens zu benutzen, hin und her überlegt und auf einmal war die Kleinbildkamera geboren. So, ach guck mal, es geht auch als Foto und da passt ja 36 Bilder rein, da kann man ja voll mit rumreisen und so. Zack, war im Prinzip der Vorläufer der heutigen Leica M geboren und die war aber immer schon sehr teuer. Die ist bis heute unbezahlbar. Ich musste alles verkaufen, um eine 7 Jahre alte Kamera zu kaufen und habe nichts mehr sonst. Das war damals nicht anders. Und eine Agfa-Box, ich müsste jetzt googeln, aber ich weiß, dass sie für relativ kleines Geld zu bekommen war. Und da ging es irgendwie los. Also nach 100 Jahren ging quasi so der Massenmarkt los und dann konnten wir uns gegenseitig schöne Erinnerungen fotografieren. Und das ist natürlich mit der Zeit auch im privaten Bereich immer mehr professionalisiert worden. Dann kamen die Japaner dazu, die dann etwas günstigere Kameras reingeschwemmt haben, die aber auch eine gute Qualität am Start hatten. Und diese ganze Reise geht ja mit riesigen Veränderungen von diesen komplizierten alten Filmtypen zum Mittelformat, zum Kleinbildfilm. Irgendwann kamen die ersten digitalen Ansätze, muss man sagen. Und dann kamen erste Digitalkameras, die Preise von Autos hatten. Und plötzlich, wenige Jahre später, die Entwicklung ging ja immer schneller. Also wir drehen uns ja wie wild in der Weltenentwicklung quasi. Und nach wenigen Jahren gab es die ersten bezahlbaren Kameras. Ich habe für meine Nikon D70, das war meine zweite Kamera, von der ersten kenne ich mir den Preis nicht, 1600 irgendwas Euro bezahlt. Nur für die Kamera mit 6 Megapixel und so. Die konnte quasi nichts. Und wenn ein bisschen bewölkt war draußen, war das Foto schon scheiße. Aber wir waren dann digital. Das war ein Umbruch in der Fotowelt, wo auch darüber gesprochen wurde, dass alles vorbei ist und so. Und daran denke ich gerne zurück. Auch das war ja so die erste Zeit in der Foto-Community, dieses viel diskutierte Ding. Ich habe mich angemeldet in der Foto-Community, da hatten wir in Rating 5 oder 6 Fotogeschäfte. Es gibt jetzt nur noch 1. Und der, den es noch gibt, inzwischen hat er abgegeben. Aber der hat mir damals gesagt, wenn wir jetzt nicht mit der Zeit gehen und Vollgas machen mit digitaler Fotografie, dann fahren wir in 5 Jahren Taxi. Und alle anderen, das stimmt gar nicht. Der Sohn des Zweiten ist noch am Start, aber der macht andere Sachen. Oder der macht es nicht so klassisch. Der ist ein bisschen mehr auf seine eigene Kunst und auf Fotografie an sich und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese großen Veränderungsdinge haben wir alle erlebt. Die großen Schwarzmalereien, die große Angst. Und so ein bisschen fühle ich mich daran erinnert. Und vielleicht habe ich deswegen auch eine erste Zeit die KI so ein bisschen in den Arm genommen, weil ich gesagt habe, du kannst mir nicht viel. Das kenne ich schon. Die digitale Fotografie hat auch nichts kaputt gemacht. Jetzt haben wir es in der letzten Woche ein bisschen aufgelöst. Aber auf der Zeitschiene stehen wir wieder vor einer riesigen Veränderung, der ich aber nicht zutraue, die Fotografie zu zerbrechen. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Also du sagst ja riesige Umbrüche. Ich meine, auch der Blick auf Fotografie hat sich ja extrem verwandelt. Also gerade von diesem, ich dokumentiere hin zu, ich mache auch Fotos, die einen emotionalen, die einen philosophischen Anspruch haben. Ich habe Fotos, die ich mehr arbeiten muss, die ich angucke, weglege und 4 Jahre später angucke und denke, boah krass, das ist ja krasses Foto, was da alles drinsteckt und so. Das sind also gerade Fotografie oder Bilder, die man, oder Fotos, die man fotografiert, die können ja schon sehr, sehr komplex sein. So, und das ist, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die am Anfang ein bisschen belächelt wurde. Also habe ich zumindest in dem einen Buch gelesen, da ging es ja auch darum, dass das Fotografie als Kunstform ja auch erst sehr, sehr, sehr spät anerkannt wurde. Ich glaube, das ging irgendwann in Documenta in Kassel. Irgendwo gab es da eine Ausstellung, wo dann plötzlich Fotografie als Kunstform irgendwie drin war, 1920. Nicht gesichert. Habe ich, glaube ich, jetzt nur so im Hinterkopf. Also das hat lange gedauert. Und es gab, glaube ich, so um die 1850, 1860 auch erste Versuche mit diesen Großformatkameras, wo halt Fotografen halt nicht angefangen haben, irgendwelche Sachen zu dokumentieren, sondern wo sie angefangen haben, emotionale Fotos zu machen, mit Bewegungsunschärfen, mit bestimmten Inszenierungen und so, wo halt einfach Fantasiemotive entstanden sind, ähnlich wie Bühnenbilder oder so, wo sie gesagt haben, wir können, eigentlich kann Fotografie mehr als nur dieses Reale abbilden. So, und ich glaube so, das Bewusstsein, was ein Foto ist und was ein Foto kann, das hat sich in den letzten 200 Jahren auch extrem verändert. Und ich meine, das wird sich jetzt nochmal verändern, einfach auch durch diese ganze KI-Geschichte.
Aber es ist nicht nur gestiegen.
Letzte Woche, ne? Ja auch
es sind wirklich Wellen. Das finde ich spannend zu beobachten. Ne? Also
genau.
Ich kann immer nicht über die 1960er Jahre sprechen. Ich schaue mir total gerne Ausstellungen an und so. Das ist nicht die Frage. Aber wenn ich aus meiner Erinnerung spreche, bin ich dann echter und in meiner Kindheit waren Reporter die großen Helden. Ne? Also gut, ich habe viel Tim und Struppi gelesen, das wiederum hat Hergé viel früher gemalt. Das ist auch eher 60er Jahre, soweit ich weiß. Ja. Noch früher? Ha, muss ich nachlesen. Auf jeden Fall nicht meine Kindheit. Aber in meiner Kindheit habe ich es wahrgenommen und es gab diesen Reporter noch. Und es gab, weiß nicht, ob du schon mal so alte deutsche Texte liest oder ob du schon mal sowas wie Reinhard May hörst, da gibt es immer mal wieder den Reporter, der um die Welt gereist ist und so. Das sind so manchmal auch romantisierte Vorstellungen in Verbindung mit der Fotografie, die eine sehr hohe Wertigkeit haben. Und ich war damals sehr stolz über meinen Vater, immer mal wieder Fotografen kennengelernt zu haben. Und der Fotograf der Lokalredaktion hier in Ratingen, einem Vorort von Düsseldorf, das war ein Held in der Stadt. Den kannte man. Ja, so, und die anderen Fotografen, die so umherzogen, die kannte man auch. Und wenn die in ihrer zerschlissenen Ledertasche irgendeine Leica M3 hatten oder was und 5, 6, was auch immer, 6, wann kam die 6 raus? Ich glaube 86 oder so, ne? Passt auch noch in das Bild rein. Das waren so die, mit denen die Männer gesehen werden wollten und die Frauen nicht gesehen werden wollten, weil sie sich noch mehr vorgestellt haben, was keiner sehen sollte. Aber das waren so die Helden der Gesellschaft. Und auch die Fotografie an sich hatte einen riesigen Stellenwert. Und es wurde Geld dafür ausgegeben, dass auch in den Lokalredaktionen, ich will jetzt nicht sagen, der Verkehrsunfall im Goldenen Schnitt fotografiert wurde, aber von der Grundidee her schon. Und in dieser Zeit habe ich ja angefangen, Fotografie verstehen zu wollen, mit meinem Vater auch zu diskutieren. Und wenn da der Spiegel, der Stern, die Rheinische Post oder was auch immer auf dem Tisch lag, dann konnte mein Vater irgendwie zum Tisch greifen und mit jedem Foto, was er gefunden hat, mit mir über Bildgestaltung sprechen als Kind. Und dann kam irgendwann der Bildleserreporter und das war ja ein Riesenruck durch die ganze Medienwelt, als die Bild gesagt hat, schickt uns eure Fotos, wir veröffentlichen eure Fotos. Das war ja eigentlich die komplette Veränderung der Medienwelt, weil niemand mehr die große Frage stellt, wer hat denn jetzt hier welche Fotos fotografiert. Klar, am Ende gibt es so sich heraus kristallisierende einzelne Fotografien, die dann doch am Ende in der Menge dann doch gewinnen, wie das Foto vom World Trade Center von, wie heißt er?
Ich weiß, das hatten wir schon ein paar Mal.
Das haben wir schon ein paar Mal mit
Fernando da sitzt und sich unterhält.
Du siehst, genau, siehst du eine Gruppe von Menschen, die sich unterhalten, die auch gar nicht der Ernstheit der Lage bewusst sind, während hinten das World Trade Center brennt. Genau. Auf der anderen Seite des Hudson heißt das Ding, ne? Ah, ihr wisst bestimmt, wen wir meinen und welches Foto wir meinen. Das war dann wieder ein Fotograf, den man so kennt.
Glaube ich.
Ja, ich habe sogar eine Ausstellung kürzlich gesehen in Wetzlar mit dem. Verzeiht es uns, ihr wisst es oder ihr könnt es googeln. Jedenfalls hat da dann wieder so einer mal wieder gewonnen, wo man aber auch diskutieren kann, dass es vielleicht einfach an seiner Reichweite liegt und so, dass er das dann nochmal aufpushen konnte.
Ich glaube, so diese Wellen entstehen ganz oft durch technische Veränderungen. Also ich meine, die Welle war ja auch von Großformat zu Mittelformat zu Kleinbild. Jeder konnte plötzlich, also hat sich quasi auch wurde die Fotografie in Frage gestellt in gewisser Weise, die Bedeutung der Fotografie. Man hat dann weitergedacht und hat dann plötzlich Dinge quasi entdeckt, die irgendwo schon drinstecken, die aber keinem so richtig bewusst waren. Also ich glaube, so diese technischen Weiterentwicklungen sind schon dafür gut gewesen oder wichtig gewesen oder haben es vielleicht auch provoziert, sich grundsätzlich mit Fotografie und was sie ist und was sie auslösen kann, auseinanderzusetzen.
Schon. Ja, genau. Und immer,
jetzt sind wir ja an der gleichen Stelle.
Genau. Die große Bedrohung war eigentlich immer, es können jetzt mehr etwas, was vorher keiner konnte. Das ist ja auch mit dem hier. Das iPhone hier macht eine Nachtbearbeitung, wo wir früher 2 Tage dran gesessen haben oder so. Und das iPhone kann sich jeder entweder sofort leisten oder nach 2 Jahren, wenn es gebraucht ist oder was auch immer. Jedenfalls kommst du dran und jede Fotokamera ist genauso teuer oder teurer. Oder viele Fotokameras, die meisten sind genauso teuer oder teurer. Ist schwierig, was zu finden darunter inzwischen übrigens. Ne? By the way, die Preise sind ziemlich wild geworden, finde ich. Aber anderes Thema. Und immer wenn so eine Massentauglichkeit kam, hatten sie alle Sorge um den Wert der Fotografie und der hat sich aber immer wieder gefunden. Und ich glaube, dass es jetzt auch so sein wird. Wir machen im Prinzip übrigens gerade ein Follow-up auf die letzte Sendung, das war so gar nicht geplant, aber so what? diese Wellenbewegungen auch nach unten waren da und ich finde es eigentlich ganz schön, weil das habe ich ja so miterlebt, zu sehen, dass die, dass dieser Negativtrend der Wahrnehmung auch dann wieder so ein bisschen Positivtrend erfährt. So in allen möglichen Facetten und auch ganz oft so, wie wir es nicht erwartet hätten. Ich hätte nicht erwartet, dass es eine jugendliche, jung anmutende Analog-Community geben wird. Finde ich voll geil. So. Und es gibt immer mal wieder Erneuerungen und Änderungen, die man so nicht erwartet hat. Weil was du bedenken musst, ist unser Verständnis von Jugend, wenn wir nur in der Vergangenheit gucken würden. Ich versuche ja am Zahn der Zeit zu sein, ne? Aber wenn wir nur nach hinten gucken würden, wäre ja digitaler, 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 digitaler. Und viele von denen, nicht alle, auch da gibt es wieder welche, die so viel verändern am analogen Foto, das so, ne? Aber viele von denen setzen darauf, mit einer analogen Imperfektion Porträts zu machen aus dem Moment und das Leben zu feiern, wie es ist und in seiner Unperfektion darzustellen. Also das sind Gegenbewegungen, die mich immer wieder beruhigen, dass es sie gibt. Ich habe jetzt ein paar Jahre gewartet und gedacht, na, langsam muss mal irgendwas. Jetzt ist es wieder so. Das wird sich schon finden, glaube ich. Ich glaube, dass es auch, und auch das ist ein Follow-up auf die letzte Sendung, eine Positionierung unsererseits erfordert, das schon, dass wir auch den Leuten, die es vielleicht nicht sehen, im gesellschaftlichen Diskurs schon hinlegen, was da Sache ist und auch sagen, pass mal auf, der Verkehrsunfall mit dem Notarzt, mit Klinikschlappen ist KI. Ja, dass wir vielen Menschen erklären müssen, das, was wir in unseren Newslines und Timelines so sehen, dass es ganz häufig nicht der Realität entspricht. Da liegt unfassbar viel Gefahr drin und ich bin auch gespannt, wie das so wird. Am Ende nur auf die Fotografie beleuchtet, die wir ernst nehmen, wird das Ding weiter existieren in all dem Chaos,
auf alle Fälle.
Das Gefühl drumherum ist so.
Na klar, ich meine, wir haben das ja letzte Woche schon gesagt, aber grundsätzlich ist es ja auch so, ich fotografiere doch Dinge, die mich berühren, die mich irgendwie in meinem Leben irgendwie, die mir begegnen, wo ich Emotionen habe, wo ich bestimmte Erlebnisse damit verbinde und bestimmte Gedanken damit verbinde. Und das mache ich nun mal nicht mit einem geprompteten Bild. Das mache ich, indem ich irgendwo bin und wenn ich das Foto ansehe, dann rieche ich noch die Umgebung und dann weiß ich noch, was rechts daneben war und wie ich da hingekommen bin. Also so diese Erinnerungsanker, die du immer so schön irgendwie in Fokus setzt, das ist es ja quasi. Und ich meine, wenn sie vor 200 Jahren den Hügel fotografiert haben und das Haus und irgendwie ihre Familie irgendwie auf dem Bauernhof oder auf der Ranch irgendwo in Amerika, dann ist das ja auch eine Erinnerung. Dann ist das ja etwas, wo ich denke, das ist es wert zu fotografieren, das ist es wert festgehalten zu werden, um eine gewisse Zeit einfach zu überdauern. Ja, gerade auch im Bewusstsein der Vergänglichkeit. Ja, vielleicht ist es bald nicht mehr da. Vielleicht, was weiß ich, unser Dorf wird weggebaggert im Tagebau. Wir machen jetzt ganz bewusst noch Fotos, um einfach die Erinnerung zu behalten und wenn es weg ist, ist es weg. So, und unsere Erinnerung, die verblasst irgendwann und dann hast du irgendwie dann noch so Fantasiemomente dran, dass du gar nicht mal so richtig weißt, ist das jetzt echt oder ist das Fantasie, habe ich das geträumt? So, wie ist das? Und so hast du halt wirklich ein Abbild, wo du sagst, Mensch, guck mal, da stand ja wirklich ein Haus.
Ja,
der Zaun war wirklich aus Holz und nicht aus irgendwas und dann hast du wieder so diese Geschichte im Hinterkopf. Und
du, das ist ein total schöner Aufhänger für die Werbung für das Unspektakuläre, also für das Foto vom Unspektakulären, weil, oder des vermeintlich Unspektakulären, weil was uns diese Über-KI und diese überbearbeiteten und diese Vollgas-Dinger immer bieten, ist ja, also das ist so das, was uns in den letzten Jahren findet und jetzt gerade auch begegnet, finde ich, und was uns falsch prägen könnte. Die Uridee der Fotografie oder die Urmöglichkeit der Fotografie war ja einfach nur ein Abbild. Damals am Anfang sogar nur ein Schwarz-Weiß-Punkt, Abbild, fertig. Und jetzt, wir wohnen hier in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Parteien und es ist sicherlich, wir lieben die Wohnung, das Haus an sich ist von außen, aber einfach ein gepflegtes, schönes Haus, Punkt. Also gepflegt, was heißt schönes Haus? Ein gepflegtes Mehrfamilienhaus, Punkt. In schöner Kulisse, gar keine Frage, aber es ist ein Mehrfamilienhaus. Ich habe bis gerade eben noch nicht die Idee gehabt, das mal zu fotografieren. Wenn ich aber Kindheitsfotos ansehe, wo meine Tante in Essen-Katernberg mit ihrem Steiger, der unter Tage gefahren ist, also mit ihrem Mann, der Steiger war, gewohnt hat, wo wir Muckefuck und Rührkuchen gegessen haben. Das waren ganz unspektakuläre Häuser früher. Ich bin sehr froh, dass wir Fotos davon haben. Und es gibt ein Foto von dem Elternhaus meines Vaters, der ist in Ostpreußen groß geworden, und zwar in Königsberg, das ist das heutige Kaliningrad in Russland. Und der ist an die Masurenseen gefahren in seinen Sommerurlaube, die heute in Polen sind. Polen, Masuren mag noch gehen, Kaliningrad wird gerade sehr schwer zu besuchen. Ich habe ein Foto von unserem absoluten Ursprung. Das Foto, ob wir das heute gemacht hätten von einem so einem Haus, wo einfach nur ein Haus steht, weiß ich halt nicht. Also die Werbung dafür, die Fotografie in ihrer Uridee, Meilensteine festzuhalten und so, finde ich, ist genau so zu feiern. Ja, dass wir einfach rausgehen und sagen, okay, ich habe vor wenigen 2 Wochen oder so, habe ich meine Mutter fotografiert für das 365-Tage-Projekt. Einfach beim Essen mit der Leica, Mama, nicht guck mal, sondern ich habe gar nichts gesagt, weil sie guckte total interessiert rüber zum Buffet. Und es lief gerade ein Lied aus ihrer Jugend. Und das habe ich fotografiert. Und diese Dinge fotografieren wir zu wenig. Unsere Eltern, die Dinge, die uns selbstverständlich sind, unser Haus, in dem wir wohnen, das sind meistens ja auch Phasen und nicht unbedingt das, wo wir für immer wohnen.
So Lebensabschnitte.
Foto von Normalität ist das, was uns die ganz alte Fotografie auch wieder so ein bisschen lehren kann, wo wir hinkommen müssen. Nicht nur, aber dass wir auch diese Bilder machen.
Genau. Das habe ich letztens gelesen. Vielleicht geht es immer noch nicht darum, besser zu werden, sondern bewusster.
Ja, wow. Ja.
Zu fotografieren.
Hashtag Achtsamkeit, mein Freund. Das ist ein schöner Schluss.
Irgendwie sowas,
ja. Ich tauche dieses Jahr auch wieder tiefer in diese Themen ein, weil es war ein bisschen totgespielt. Weil so viele Leute mit irgendwelchen Achtsamkeitskursen das Ganze sehr in eine esoterische Schiene gepackt haben und so. Oder viel Geld damit verdienen wollten, ne? Kannst du dir aussuchen. Aber dieses Ding beherrscht unser Leben, die Fotografie. Es wird so viel so besser und so angenehmer, wenn wir uns bewusst sind von dem. Mehr ist es ja nicht. wenn wir bewusst fotografieren, wenn wir bewusst unser Essen essen und nicht nur was reinschieben und nachher nicht wussten, was wir haben. Mhm. Ne, das ist ja nichts weiter als das, dass wir einfach uns bewusst sind, was wir da tun. Und das wird wieder sehr viel bedeutungsvoller in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, es wird immer effektiver, der Effekt ist immer intensiver spürbar, wenn ich es jemandem empfehle. Mhm. Also wenn ich mit jemandem zum Essen gehe und ich merke, der ist total in seinem Alltagsstress und fange plötzlich an zu diskutieren über Anteile oder über Zutaten des Essens oder so. Oder wir sitzen zusammen, haben eine Fotografie und ich sage, hast du eigentlich die Schuhe gesehen? Und wir gehen mal so ins Detail. Da kommen, also gerade bei gestressten Menschen, so häufig so, oh, wow, das habe ich nicht geschmeckt oder das habe ich nicht gesehen oder.
Ja.
Das ist,
wenn man einfach woanders
ist. Das ist ein Riesenthema. Ja, wird für mich dieses Jahr nochmal sicherlich wichtig in den Podcasts werden.
Sehr gut, bin ich gespannt.
Mehr Achtsamkeit bei der Fotografie. Vielen Dank, lieber Lars. Das war ein nettes Gespräch. Ich fand es ganz schön, da jetzt irgendwie einfach so reingegangen zu sein. Das war wirklich ein Gespräch. Das hätten wir auch hier so mit an der Tür lehnen führen können. Voll gut.
Na, sitzend.
Ja, ich wollte es lässiger gestalten gerade. Aber ja.
Du lehnst, ich sitze. Wobei, nee, da stehst du über mir. Das ist auch doof.
Nee, sagen wir nicht. Immer auf Augenhöhe bleiben. Ne? Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure rege Beteiligung hier an diesem Podcast. Und ich wünsche euch und wir wünschen euch wahrscheinlich beide ein wunderschönes.
Aber natürlich.
Wunderschöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
Eine wunderschöne Restwoche. Bis dahin. Tschüss.
Adios.